PH 88.4, das Radio der Pädagogischen Hochschule Freiburg.
Freisprecher, der Sendeplatz für Menschen, Erlebnisse und Themen auf PH 88.4.
Das hast du aber schön gesagt.
Was laberst du?
Das ist äußerst fragwürdig.
Freisprecher auf PH 88.4.
Ja, herzlich willkommen im Radiostudio bei PA 88.4. Heute der Freisprecher im Studio für euch, Fabian. Und ich habe heute einen guten Bekannten und Mitbewohner mitgebracht, den Julian. Hi, Julian.
Hallo, Fabi.
Beziehungsweise Jules, oder?
Wir können Jules sagen.
Hervorragend. Jules ist erstmal klitschnass, weil Regen, klar.
Ja, ich bin eine halbe Stunde durch Freiburg auf dem Rad durchs Regen gefahren und bin ein bisschen nass.
Ja, aber wir natürlich, Regen ist gut, wir genießen den Regen, man braucht aber die richtige Kleidung. Nun, Jules ist insofern ein sehr interessanter Gesprächspartner, habe ich mir gedacht. Schon lange hatten wir den Plan. Ich hatte dich ja schon, fast schon 2 Jahren mal gefragt, ey, hast nicht mal Lust, ein bisschen zu erzählen? Mhm. Und jetzt klappt's endlich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Jules ist ein Street Artist. Richtige Bezeichnung?
Ja, ja. Es gibt viele verschiedene Bezeichnungen. So Street Artist, Straßenkünstler, Busker. Mm. Street Artist.
Super. Und wie man natürlich hört, bist du nicht aus Deutschland?
Nein. Ich komme von Australien.
Juhu! Ich bin übrigens ein ganz großer Fan von den Känguru-Chroniken von Mark-Uwe Kling. Kennst du?
Ich bin auch ein großer Fan. Ja, das war... Ich war am Anfang... Hey, er hat unser Tier geklaut. Das ist ein deutsche Comedy. Was ist... Aber dann, ich fand, das ist schon witzig.
Er macht's gut, ja. Wobei es mit Australien nicht so viel zu tun hat. Eher mit dem Vietnam, ne? Eher Vietcong.
Gar nichts.
Jules, beginnen wir doch einfach mal damit, wie bist du aufgewachsen? Genau, was sind deine Wurzeln?
Ich komme aus Australien, aus einer kleinen Stadt, kleine Bergregion, 2 Stunden von Sydney, the Blue Mountains. Und ja, ich bin eigentlich in the Bush aufgewachsen, mit viel Platz und Raum und viel Freilauf. Und
Wie waren deine, wenn du sagst im Busch, war das dann auch so wie, wenn jetzt zum Beispiel ich, meine Tante, mein Onkel, die hatten so einen Hobbybauernhof. Kann man sich das so vorstellen, auch mit so einem Bauernhof-Idee oder wie war eure Family?
Nee, eher so ein klassisches Haus mit Wiese und so Rasen und ganz normales Haus, aber über den Zaun von uns gab es so 100.000 Kilometer Busch.
Wow.
Es ging, eigentlich könnte man, ich glaube, 4.000 Kilometer laufen und kaum ein Dorf finden.
Krass. Ja. Ich habe es richtig gerade vor meinem inneren Auge.
Ja.
Und was waren deine Eltern vom Beruf, wenn ich fragen darf? Also wie waren die?
Mein Vater ist Architekt und meine Mama ist Hausärztin.
Wow, okay. Und das heißt, sie ist Hausärztin im Busch? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich meine, es gibt schon Menschen da.
Ist sie mit dem Hubschrauber unterwegs gewesen, oder?
Ja, mit dem Hubschrauber und
wirklich jetzt?
Sie abseilt runter. Ach so. Nee, ich meine, in meinem Dorf, es gab 3.000 Leute, in der Großstadt, eine halbe Stunde von uns, es gab 10.000 Leute.
Okay.
Ja.
Wart ihr generell in der Familie freakig drauf, künstlerisch drauf oder wie warst du? Wie würden dich deine Eltern beschreiben sozusagen als junger Knabe, als junger Boy?
Ich glaube, mein Vater ist immer noch schon... Ein bisschen crazy, ein bisschen, ich würde ihn so ein Exzentrik nennen.
Mhm.
Ja, ja. Das, er macht alles ein bisschen so schräg und schief, aber absichtlich so. Und ich glaube, ja, da habe ich ein bisschen was abgekriegt. Aber auch einfach mein Leben ist zu meinem künstlerischen Beruf einfach so geführt. Mhm. Ich bin in diese künstlerische Welt einfach gelandet.
Wie kam sie? Also hast du Geschwister?
Ja, ich habe eine Schwester.
Ah, ja. Ist sie noch in Australien?
Sie ist in Australien, sie ist Lehrerin.
Ah, Lehrerin?
Ja.
Oh, wie ich?
Ja.
Wir sind ja hier am Lehrradio, am studentischen Lernradio, PH 88.4. Falls du es hören solltest, wie heißt sie?
Olivia.
Olivia, okay, dann muss sie auf jeden Fall Deutsch können. Auf jeden Fall Shoutout to Olivia.
Hey, Olivia. Hope you well.
Genau, wie gab es so einen Moment, an den du dich erinnern kannst, wo du das erste Mal, weiß nicht, auf dem Einrad oder das erste Mal irgendwie so eine Figur hattest, mal aufgetreten bist? Wie gab es da sowas oder wie war das bei dir?
Was erst in meinen Kopf kommt, ist in der 5. Klasse, es gab so einen Talent-Contest, ja, wo alle was vorführen können auf der Bühne. Und ich war in dieser Zeit ein großer Madonna-Fan und ich habe gedacht, ich weiß genau, was ich machen soll. Ich leihe ein Leotard von meiner Schwester aus. Das ist so wie ein Badekostüm, weißt du, für Mädchen, so ein One-Piece. Aha. Ja, und ich habe das ausgeliehen und ich habe einen Tanz vorgeführt. Madonna.
Großartig.
Und ich weiß nicht, ich glaube, es war so Like a Virgin oder Like a Prayer. Irgendwie, ich glaube, die Lehrer haben alle ein bisschen so schräg geguckt. Okay, ja. Ja, aber dann, ich habe viel Theater gemacht, so Drama in Australien in der Schule und ja, so verschiedene Theaterstücke gemacht und ja. Mein Leben ist irgendwie in diese Richtung gegangen.
Warst du in Australien schulabschlussmäßig Uni? Wie war das?
Nee, ich hätte zu der Uni gehen sein sollen, laut meinen Eltern. Oder es wurde irgendwie von mir erwartet, aber ja. Ich hatte einen guten Schulabschluss, einen richtig guten Schulabschluss, aber dann, ich dachte, nee, ich gehe Rockclimbing, so Klettern. Und ich bin mit einem Kumpel so 1000 Kilometer verreist und habe dort in einem tollen Klettergebiet gelebt und habe dann total vergessen, diese Idee von Uni. Ich habe nicht mal meine Abschlussnoten bekommen. Obwohl ich die so abrufen kann, ich habe es vergessen, dass es sowas gibt. Und ich war einfach voll in diese so Rockclimbing-Kletterwelt eingetaucht. Und ich bin froh dran. Ja.
Stimmt, klettern tust du auch heute noch gern.
Ja.
Kurze Info an die Hörerinnen und Hörer. Genau, wir wohnen auch, übrigens auch, wäre auch ein interessantes Thema, wir wohnen ja zusammen in so einem sogenannten Syndikatsprojekt. Und genau, ich bin so der Was soll ich sagen? Ich bin so der Normalo. Alle anderen sind wirklich sehr, sehr körperlich. Ich meine jetzt nur von der körperlichen Aktivität, meine ich. Ich bin so der Gammler. Alle anderen, ihr seid riesen Mountainbike-Fans. Ihr klettert gerne. Es ist ein sehr aktiver Haushalt. Und interessant, wusste ich gar nicht, dass es damals schon so losging. So direkt nach der Schule war so, ja.
Ja, eigentlich während der Schule bin ich viel geklettert. Und es war einfach, ich musste irgendwann entscheiden, Uni oder Klettern.
Oh.
Und ich habe für Klettern entschieden.
Oh, krass. Du hast ja inzwischen Acts irgendwann entwickelt, sozusagen. Ne? Kannst du vielleicht ein bisschen sprechen, wie ist das so? Welche Figuren oder Acts, was bedeutet Street Artist in deinem Fall?
Ja, okay. Ich habe so Comedy-Shows gemacht. Und meine erste Show war auch mit Circus. Ich habe so jongliert, ich habe so Schlappseil und Jonglage gemacht. Und irgendwann habe ich dann Schwertschlucken dazu gemacht.
Wow.
Aber es war grundsätzlich eine Comedy-Show, wo ich so Leute sammeln, so eine Verbindung schaffen, Witze erzählen. Und am Schluss bin ich dort auf meinem Schlappsaal gestanden, habe Feuer jongliert und alle haben geklatscht und mir Geld gegeben.
Okay.
So eine Show. Und das habe ich dann entwickelt in eine neue Show und andere Shows und ja.
Mhm. Ja, lass uns doch gleich mal ein bisschen die Situation auflockern. Jules, du hast dir ein paar Lieder aussuchen dürfen für heute.
Ja, du hast mir gefragt, hey, willst du Lieder aussuchen? Und ich dachte, oh, wow, das ist echt schwierig, so tolle Lieder auszusuchen.
Absolut.
Ich habe tausende Lieder in meinem Kopf.
Und ich kann schon mal andeuten, liebe Hörerinnen und Hörer, die Songs sind alle sehr lang. Fast alle. Und deswegen werden wir nicht alle so in Gänze abspielen können. Aber den ersten, den ziehen wir jetzt mal los. Das ist Strangers von Audiohead. Wie kommst du darauf?
Strangers von Audiohead?
Ist das nicht in der Liste?
Ich glaube, das war nicht in der Liste, oder? Nee.
Interessant. Jetzt mach mich nicht schwach.
Ja, nee. Vielleicht habe ich es falsch reingetan, aber ich glaube, Portishead war drin.
Portishead?
Es ist Strangers von Portishead.
Oh, Portishead.
Okay, ja, Portishead.
So, das schneiden wir raus.
Ja.
Oder auch nicht.
Oder nicht.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe alle, Strangers von Portishead. Wie kommst du auf die Band?
Ich weiß nicht, die waren richtig groß in den 90er Jahren. Mhm. Die haben Musik verändert.
Geil. Let's listen to Portishead, Strangers. So, das war Strangers von Portishead.
Portishead.
Wir hatten gerade noch ein bisschen diskutiert. Du meintest, ja, damals war das neu, weil das so auch die Klänge an sich, ne? Was hast du gerade
gemacht? Ja, ich glaube, es gab in der Früh- oder Mitte 90er Jahren kaum Musik, das so tiefe Bass hat, dass es so deinen Körper richtig schüttelt. Mm. Aber dann auch so Vokal, so Stimmen, die so hoch und haunting sind.
Ja.
Richtig, naja, das war krass.
Cooler Song, danke dafür. So, ich muss es noch ein bisschen aus dir rauskitzeln. Du hattest gerade schon den Zirkus erwähnt.
Ja.
War das so? Hattet ihr einen Schulzirkus oder wie sozusagen jetzt nach dem Klettern? Wir sind jetzt Klettern. Aha. Wie geht's weiter?
Es gehört zusammen. Klettern und Zirkus. Und
okay.
Ich habe tatsächlich angefangen, ich habe viel so Hippie-Kletterer kennengelernt und da habe gelernt zum Jonglieren, Poi zu machen, auf ein Seil zu stehen.
Poi?
Ich weiß nicht, was das heißt. Poi auf Deutsch.
Es
ist so man Schnur mit entweder Bällen oder Feuer am Ende und man schwingt das um den Kopf so rum. Mhm,
ja.
Ja, und ich habe das alles so gelernt, einfach, weil wir hatten so viel Zeit. Alles, was ich machen muss, ist so ein bisschen was essen, ein bisschen klettern und ja, jonglieren. Ah. Und da habe ich auch ein paar interessante Leute kennengelernt. Mhm. Ich habe einen Typ, Pill aus England, und der hat mir erzählt, wie er jedes Jahr nach Japan geht für 3 Monate, hat so Feuershows gemacht, alles sein Verdienst für den in diese 3 Monate, und dann ist er um die Welt gereist. So. Das war so die erste, da habe ich erstmal Gedanken gemacht über Straßentheater und was das sein kann.
Mhm. Also das war sein Ding, Straßentheater sozusagen, nicht für irgendwie gebucht, sondern, oder wie?
Damals einfach frei.
Ja,
okay. Ja, ja. Ich meine, ich habe einfach, ja, dann angefangen zu jonglieren in einem Markt und ich habe festgestellt, ich habe $30 die Stunde gemacht und das war viel mehr wie mein Job ins Restaurant, so Geschirrspülen, und ich habe gleich gekündigt und ich habe angefangen dann so Street Art, Straßentheater zu machen auf dem Markt und ja, es war von diesem Punkt bis zu jetzt war es eine ganz große, interessante Reise.
Toll. Hast du noch Kontakte zu den Leuten damals? Weil ich weiß, du hast, weil wir machen ja in unserem Hausprojekt, jetzt Corona nicht, aber eigentlich einmal im Jahr Subkultur, also ne, Suppe essen und kulturelle Beiträge. Und ich war einmal da, bevor ich zu euch dazugezogen bin, und da waren ein paar Freunde von dir da. Sind die von damals oder hast du die so im Laufe der Jahre auch nochmal getroffen?
Nee, auf jeden Fall im Laufe der Jahre. Mhm. Ich meine, die ersten 10 Jahre, dass ich Straßenkunst gemacht habe, es war in Australien.
Ah, okay.
Und ich war in Sydney hauptsächlich und habe Shows in Sydney, Sydney Harbour Bridge in der Gegend da gemacht. Und dann irgendwann, ich glaube 2003 bin ich nach Europa gegangen, aber eigentlich ab 2008 bin ich nach Europa gegangen und dann bin mehr und mehr hier für länger und länger Zeit gewesen. Und ja, habe mich so entwickelt.
Jetzt sag mal für die Hörerinnen und Hörer, du hast ja Ernest the Magnifico.
Ja.
Die Figur, die ich auch schon gesehen habe, die wirklich total witzig ist. Du hast auch noch Professor Bubbles.
Aha.
Und wann wurde Ernest the Magnifico, wenn das richtig stimmt, wann wurde der geboren?
Der wurde in 2006 geboren. Ich hatte damals schon eine relativ erfolgreiche Show, Straßenshow, aber es war sehr samey, wie alle Straßentheater-Shows. Und ich habe irgendwann gedacht, hey, alle die australischen Shows, die erfolgreich sind, sind eigentlich, die bestehen auf einen Alpha-Mann, der auf irgendein höhere Requisiten steht, wie ein Einrad oder ein Schlappseil, der jongliert entweder Messer oder Feuer und macht Witze. Und es ist irgendwie ein bisschen langweilig. Und ich habe gedacht, hey, ja, ich saß auf dem Balkon mit meinem damaligen Mitbewohner, habe ein paar Bier getrunken und gedacht, hey, kann ich vielleicht eine Parodie machen von diesen Leuten? Ja, dass ich nicht so alles so ernst nehmen, aber und ich habe dann gedacht, wie wäre es, wenn ich so ein Stuntman-Figur machen, der denkt, dass er eigentlich so ein Vollaufe ist, aber es ist komplett so Gamma. Und, aber mit großen Herzen. Ja, und ja. Dadurch ist so Ernest the Magnifico rausgekommen. Und über die Zeit hat er sich entwickelt. Er hat dann einen Fukuhila wachsen lassen, einen großen so Oberlippenbart, einen Schnauzer. Und ja, grundsätzlich ist er ein relativ simpel, einfacher Typ mit großen Träumen und einem großen Herz.
Ja. Ja. Ich kann mich gut erinnern an einmal, da hast du wunderbar beim Familienfest, so größere Family, da hast du einen Car-Jump, ne, ja, simuliert mit einem Spielzeugauto. Ne?
Ja, da mussten sich Leute hinlegen, ne? Das ist einer meiner die Hauptpunkte in meinem Programm. Ich habe ein ferngesteuertes Auto und ich hole Freiwillige und ich lege die auf ein so Badetuch und dann stelle eine Rampe nebendran und dann zünde das Feuer an und springe über die Leute.
Also das Feuer ist an dem Auto dran?
Ja, an dem Auto. So Feuerfackel hinten. Ja.
Herrlich.
Ja.
Finde ich toll. Gerade dieses, dieses über sich selber Lachen finde ich ganz wichtig in der Unterhaltung oder auch in der Comedy. Und das, genau, kommt total rüber bei diesem Ernest the Magnifico, habe ich auch total so wahrgenommen. Klasse Idee.
Ja.
Professor Bubbles?
Ja, das war ein.
Was macht er eigentlich?
Gute Frage. Ich gebe es jetzt Seifenblasen, macht er. Ich habe lange eine neue Figur gebraucht oder gesucht, weil ich habe was Neues gebraucht in meinem Leben und auch ich bin Vater geworden. Ich bin dann in Freiburg gelandet und wollte nicht immer so weit weg reisen müssen. Und ich habe dann festgestellt, hey, Seifenblasen sind eigentlich sehr cool. Man kann richtig schöne Tricks machen. Mhm. Und ich habe dann Professor Bubbles als so Clown-Figur, so Silent-Clown-Figur aufgebaut mit wunderschönen Tricks. Aha, und ja, es funktioniert super.
Silent-Clown-Figur? Was ist
so
das?
So ein Silent-Clown, ein Clown, der nicht spricht.
Okay.
Weil als Ernest habe ich einfach gelabert und gelabert und gelabert. Okay. Und das war mein Secret Weapon. Aber als Clown, ich fand, dass Seifenblasen und solche Gelaber passt einfach nicht. Die sind so schön und es braucht mehr Raum.
Ja.
Und dann ich fand, okay, Clown passt viel besser dazu.
Ja, ich habe auch, die Show habe ich auch mal gesehen. Da fällt mir gerade ein, du hast ja auch mal ein Theaterstück gemacht, ne, mit der Sophie, auch mit Wundern, da können wir auch gleich noch drüber reden. Das war nämlich unglaublich, ne, also die alle haben es total geliebt. Ich habe es auch einmal gesehen und war so toll, ne, diese Riesen, du hast dann so ein kleines Kind oder so, ne, wenn welche da sind, so, dann auf die Bühne gebeten und dann um das Kind herum so eine tolle Riesenseifenblase.
Genau.
Das ist natürlich großartig.
Ja, das ist großartig. Das ist super. Alle lieben das.
Theaterstück, was war da?
Ja, ich habe auch dann mit zwei Künstlerinnen ein Theaterstück entwickelt. Wir haben ein Drehbuch gefunden.
Also hier in Freiburg war das schon,
ne? In Freiburg, ja. Wir haben gedacht, hey, vielleicht probieren wir was. Mhm. Und wir haben dann viele Fans Theater so gegründet und dann Kindertheaterstück. Mhm. Diese Kindertheaterstück, die Reise nach Honolulu gemacht.
Ja, die Reise nach Honolulu.
Und haben wir das in Schulen gemacht. Und es war auch sehr, es war super, aber eine große Herausforderung für mich, weil es war alles auf Deutsch.
Okay.
Und das ist vor 6 Jahren oder so gewesen. Und ich meine, ihr hört mein Deutsch jetzt, vor 6 Jahren war es richtig wackelig und ich musste 40 Minuten Text auf Deutsch lernen. Und, aber es war eine super Erfahrung.
Ihr habt es auch aufgeführt in welchem Theater oder war das nur in Schulen?
Wir haben das gemacht in E-Werk und auch in Schulen und Blickkiste damals. Ja.
Was war die Story?
Das war eine grummelige Hausmeister.
Das warst du, nehme ich mal an.
Ja, Herr Flinkezange. Und ein verrückter Hausfrau, Frau Dreckschreck. Und Frau Dreckschreck. Und sie wollte ihn zum Lachen bringen.
Okay.
Und am Ende schafft sie das, aber es ist nicht so leicht. Und es ist ein sehr schön, kompaktes Theaterstück, weil wir kommen an und eigentlich ich hätte eine Werkzeugkiste und sie hatte einen so Putzwagen und alles verwandelt sich in eine neue Welt. Ist richtig schön.
Cool. Werdet ihr es nochmal aufführen oder wie ist gerade, ihr seid in einem anderen Punkt gerade im Leben, ne?
Weiß ich nicht. Ich glaube, wir werden es gerne machen, aber ich glaube, wir brauchen einen Manager, der uns bucht.
Ja.
Es ist die Buchungsfrage, das uns.
Ja.
Es ist schwierig.
Ja.
Weil man muss so viel Zeit investieren in diese ganze Orga und man bekommt es so nicht richtig ersetzt, weißt du, finanziell. Ja,
total. Und
ja klar, wir werden finanziell bezahlt für die Show, aber wir müssen so viel Energie rein tun. Es ist schwierig.
Ja. Also falls jemand da draußen zuhört, nee, absolut, weil ich bin ja Lehrer und oder werde Lehrer, mache gerade meinen Master und habe auch schon verschiedene Kindertheater-Settings erlebt und glaube, euers ist schon ganz besonders toll, weil ihr beide auch total, auf Englisch fällt mir jetzt nur ein engaging personalities, ja, ihr seid beide super coole Leute, einfach offen, witzig, habt auch Erfahrung, beide Bühnenerfahrung, aber seid nicht so verschroben, also ihr seid einfach super.
Ja, was ich cool finde, ist, es ist einzigartig, dieses Stück. Und viel Kindertheater wird so ein bisschen mal nach Saal gemacht oder von die großen, so das Gruffalo oder Ronja Räubertochter oder
genau,
so.
Ihr habt was Eigenes gemacht.
Ja, ne? Wir haben was ganz anderes und Tolles gemacht.
Ja, toll. Ja, lass uns auch den zweiten Song mal reinhören. Mal schauen, ob ich es diesmal richtig hinkriege. Wandering Eye von Fat Freddy's Drop, richtig?
Fat Freddy's Drop.
Okay, was ist das?
Ah, die sind meine Lieblingsband. Leider nicht aus Australien, aber aus New Zealand. Aber super cool. Dub Reggae Hip Hop.
Okay, lass mal reinhören. Ja, herzlich willkommen zurück. Ihr hört PH Radio 88.4, heute der Freisprecher. Ich wollte dich gerade fragen, wie ist denn eigentlich, weil ich weiß schon, du bist um die Welt gereist, auch viel, ist natürlich eine der faszinierendsten Themen heute. Ausgehend von diesem Typen, den du da, der da dir da erzählt hat, er ist da und auf der Welt unterwegs. Jetzt hau mal die Story raus.
Ja, okay, du hast mich gefragt, ja, wegen diesem Typ. Und ich habe ihn nochmal getroffen in Thailand, so 8 oder 10 Jahre später. Und ich habe ihn gefragt, hey, was machst du jetzt? Machst du immer noch Straßenkunst? Und er hat mir gesagt, nee, er wohnt in Indien. Und jede 2 Jahre schmuggelt er Haschisch nach Singapur. Und das reicht ihm. Das ist sein Verdienst jetzt, weil er so viel damit gekriegt.
Also er ist jetzt sozusagen von 3 Monate Arbeiten im Jahr zu einmal
jede 2 Jahren. Und
wow.
Ja, wow. Ja, das war ein interessanter Tipp.
Nun gut, also, wie war das? Du hast also schon die Idee mit diesem irgendwie auch in anderen Ländern auftreten, die kam schon. Wie war das bei dir? Du bist, wann bist du nach Deutschland gekommen?
Oh, Deutschland 2012. Bin ich gekommen. Aber ich war schon eigentlich seit 2008 bin ich viel verreist mit meinen Shows.
Mhm. Ja, erzähl mal, wie war das?
Ja, ich bin nach Europa, das war so der Traum von Straßenkünstlern in Australien, weißt du, nach Europa zu gehen und die Show vorzuführen und und ich bin nach Europa gegangen und erstmal war ich komplett geschockt, weil das Publikum ganz anders war und Straßentheater hier hat eine ganz andere Bedeutung wie bei uns in Australien und ich war so geflasht. Ich habe ein Festival gemacht in Feldkirch in so Österreich, Vorarlberg, und das war mein erster richtig Straßenkunstfestival in Europa und ich war so geflasht, wie so arty die europäische Künstler waren. Ja, so alles so künstlerisch und mit tiefem Sinn. Und ich habe eigentlich nie darüber gedacht, dass man Sinn in eine Show reinbringen kann. Für mich, es war einfach Unterhaltung pur. Das war's.
Ja.
Und ja, das war ein tolles Erlebnis. Und ich habe dann langsam mich an die europäische Festivals gewohnt und bin dann viel in Europa gereist und auch in Nordamerika in so Festivals.
Waren das Künstlerfestivals oder was waren das für Festivals?
Die waren meistens so Straßentheaterfestivals oder in der so Anglo-Welt, so englischsprachige Welt, Busking-Festivals. Busking ist so Gaukler, ist die beste Übersetzung.
Ja.
Da, wo man am Ende dann seine Shows, man sammelt Geld mit dem Hut.
Ah ja.
So. Und ich bin so, irgendwie verreist und, es hat meine Welt verändert.
Irgendwann
bin ich so, ich war einfach on the road für, ich glaube, 8 Jahre ohne Pause. Und von Festival bis zum Festival bis zum Festival. Und ich war so, ja, eigentlich Flughafen war mein Zuhause.
Ja.
Und da war ja, es war cool. Es war, ja, und aber ich habe, ja, viele ganz interessante Leute kennengelernt, viele Shows gemacht in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Sprachen. Und das war eine tolle Zeit.
Mhm. Wir sind jetzt in welcher Zeitspanne? Also du bist von Australien aus, hast du schon angefangen nach Europa, ne? Die Festivals und auch Asien? Wann kam Asien?
Asien kam später, weil die hatten, ich glaube, nicht das Geld damals. Mhm. Es kostet viel, eine Straßenkünste zu holen, ja. Aus Australien oder Europa. Und aber ja, langsam, erstmal kam in so Dubai viele Auftritte und dann langsam so in China oder Thailand, Hongkong, ja.
Aha, interessant. Dubai, wann war das zum ersten Mal?
Weil so bei mir war es so, ich weiß nicht, 2011 oder so, 2012.
Aha. Interessant, ja.
Aber es war sehr kommerziell da. Es ging meistens um so ein großes Einkaufszentrum oder irgendwas und die wollen ein Festival haben oder so. Wenig künstlerische Zweck, ihr. Ja, Color and Light and Movement für die Eröffnung.
Ja, jetzt sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema und zwar der Gedanke von kulturellen Unterschieden im Publikum oder generell. Du hast ja wirklich auf der ganzen Welt. Ja, wie hast du die empfunden? Gibt's die?
Auf jeden Fall. Jede Kultur ist anders. Mm. Ich meine, wir sind hier fast an der Schweizer Grenze und ich spreche fast die gleiche Sprache, aber die Kulturen sind so unterschiedlich. Und ja, ich finde es interessant, besonders diese europäische Wahrnehmung von Straßenkunst mit so tiefen Sinn und Kunst und ja, mit dieser so Anglo-Unterhaltungsmentalität von Straßentheater. Mhm. Ich habe das Gefühl, in Deutschland wird Unterhaltung ein bisschen so runtergeschaut. Es ist irgendwie nicht so wichtig. Tiefen Sinn ist wichtiger, aber in so England, Australien, Kanada zum Beispiel, es geht alles um Unterhaltung.
Mm.
Und ja, das ist ganz interessant. Und
weil du meintest, du warst überrascht auch von der Publikumsreaktion, als du das erste Mal hier warst. Was meinst du genau mit Publikumsreaktion? Weil du interagierst ja mit dem Publikum, richtig? Also du, wenn du eine Show machst, du bist ja auf der Straße, die Leute sind dann nämlich mal im Halbkreis oder so um dich rum. Mhm. Und genau, wie ist sozusagen, was war anders?
Ich meine, ich glaube, die waren auch ein bisschen von mir schockiert.
Ah, okay.
ja, weil ich glaube, was einen großen Unterschied in meinem so Straßentheaterwelt, so aus Australien, man schafft eine Verbindung zwischen Publikum und Künstler. Und oft, man baut ein Publikum so einzeln auf, eine Familie, ein Paar, und langsam, Schritt für Schritt mit Verbindung, immer mit Verbindung, man baut einen großen Kreis auf. Und in Europa, es wird oft, diese Verbindung wird nicht so stark, aber was die machen, es wird eher von außen drinnen angeschaut, wie im Theater.
Ja.
Und der Künstler macht was Tolles.
Okay.
Und Verbindung ist nicht immer, aber oft nicht so im Vordergrund. Und ja, das bedeutet, man kann in Europa viele andere Sachen, man kann so modernen Tanz vorführen oder ja, es gibt viele krasse Shows. In Europa. Eine interessante Shows, die in England oder Australien nicht so gut funktionieren.
Aha. Erinnert mich gerade ein bisschen, du hast schon mal angedeutet eben, dass du auch, hatten wir schon mit diesem Guessing Nationalities, dass du sozusagen als Straßenkünstler dann direkt die Leute ansprichst und dann, ne?
Ja, das war so ein Spiel, besonders in Sydney, wo ich so lange war und ich kannte ungefähr die verschiedenen Touristen, die nach Australien kommen, und so hast du ein Spiel, hey, du da drüben mit dem grünen Jacke, ja, du, der Army, ja, du, komm mal ein bisschen näher. Und diese Familie aus Japan, könnt ihr ein bisschen näher kommen? Die haben alle schockiert. Wo kennst du das? Aber wenn man lange in einem Platz ist, kennt man die meisten Touristen. Ja.
Spannend. Das heißt also, wenn ich mir das vorstelle, also du hast eigentlich schon super beschrieben, so dieses aus dem vielleicht angelsächsischen Raum eher, dass du die sozusagen konkret auch sozusagen Leute rausnimmst, du meinst ja vorhin diese Familie, ja, du sprichst die konkret an, bindest sie ein und die sind dann so ein bisschen im Element drin und ich als Deutscher, muss ich sagen, stimmt, da ist schon so ein bisschen dieses Unwohl, oh, ich bin jetzt auch auf der Bühne, ich bin nur der Zuschauer, interessant, ne? So,
auf
so, so,
jeden ja. Fall. Das ist für die Deutschen oft ein bisschen außergewöhnlich und nicht so cool.
Ja.
Und ich habe es langsam raus und ich weiß, wie ich das mache. Aber die sind nicht so gerne angesprochen.
Machst du es trotzdem hier? Was ist dein Kompromiss?
Ich glaube, ich bin einfach so, ich fühle mich so stark in meiner Rolle, es ist mir eigentlich egal. Ja. Ich weiß, dass egal ob die ein bisschen unangenehm ist, ich weiß, am Ende haben die eine tolle Zeit und ja.
So ein bisschen das Eis brechen.
Ja.
Und so. Ja. Ja. Na, spannend. Wie wär's, wenn wir nochmal in den dritten Song reinhören?
Ja, gerne.
Du hast Crucify Your Mind von Rodriguez mitgebracht. Was ist das für eine Mucke?
Ja, das ist ein südafrikanischer so Singer-Songwriter, der in Vergessenheit geraten wurde und dann wiederentdeckt.
Okay.
Und ich habe dieses Geschichte selber erlebt, weil jemand hat mir ein Kassette gegeben mit Rodriguez. Und ich war so, der ist so cool, aber wer ist der?
Aha.
Und dann plötzlich so, es gibt ein super Doku über Rodriguez und es geht um diese Geschichte. Und ich finde es super cool.
Cool, lass mal reinhören.
Freisprecher. Der Sendeplatz für Menschen, Erlebnisse und Themen. Auf PH 88,4.
Ja. Jules, weiter geht's.
Na, hallo.
Dann kam Corona.
Ja. Ja, stimmt, dann kam Corona.
Ich kann mich noch erinnern, du warst auf China-Reise?
Ich war in China.
Was war?
Ich habe es richtig genau getimed und bin in China gelandet, genau als China im Lockdown ging. Und das war auch interessant. Mein Auftritt wurde sofort cancelled. Und dann musste ich einen Flug buchen, was nicht so einfach war, weil alle wollen raus aus China und ich habe dann letztendlich so, ich habe einen Flug gebucht, wir hatten 4 Tage in Shenzhen mit Künstlern, wir haben ein bisschen so uns gelacht und gedacht, ja, die China, die übertreiben alles, gerade ist nichts so schlimm und dann bin ich dann zurück nach Deutschland gekommen, ich war so, ach, zum Glück ist diese Corona vorbei und dann ging es hier los.
Ja, du bist natürlich Vollzeitkünstler, ne?
Ja.
Und dein Job war weg.
Ja, mein Job war plötzlich weg. Und ist immer noch.
Und ist immer noch weg.
Ja.
Vielleicht ja irgendwann mal nicht mehr, aber du hast noch andere Ressourcen. Wie ging es für dich weiter?
Ja, es ging,
es war erstmal hart,
nehme ich an,
oder?
Es war richtig hart. Und ja, weil ich hatte eine große Tournee in 2020 gebucht, überall. Und es wurde so innerhalb 2 Wochen alles weg. Mhm. Und erstmal war es einfach deprimierend und ich bin viel auf dem Sofa, einfach gelegen.
Total.
Ja, und dann, ich habe immer kurze Filme geschnitten für meine Promo-Videos, für meine Shows. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, vielleicht kann ich so ein bisschen was mit Video machen, weil es war auch klar am Anfang von Corona, hey, Video und so digitale Medien ist die Zukunft. Und ich habe dann gedacht, ja, probiere ich das vielleicht. Und ja, ich bin so langsam Schritt für Schritt so reingestiegen in so Videomaking-Welt. Und ja, ich habe dann verschiedene Künstlerkollegen angeboten, ja, ich mache euch ein Video, aber immer mit irgendwie auch einem künstlerischen Zweck dazu. Nicht nur kommerziell, so Promo-Video, sondern zum Beispiel ein guter Kumpel von mir, Steve Stegiades, macht so Kunstrad, so Circus-Bike. Und wir haben gedacht, hey, und er hat einen tollen Trick, wo er sein Vorderrad verliert. Ja, und der kann es dann hinter sein Vorderrad so rädeln, um das zu holen. Und ich dachte, hey, wie wäre es, wenn er sein Vorderrad verliert und dann eine große Reise durch Freiburg und Schwarzwald macht, um sein Vorderrad zu holen.
Ja,
und haben dann das gedreht und es war cool. Und ja, so Schritt für Schritt bin ich so in diese Richtung gegangen.
Mhm.
Und gerade finde ich es super.
Mhm. Ja, du hast bei uns unten in unserem Hausprojekt gibt es einen Gemeinschaftsraum und da hast du auch ein Studio aufgebaut, ne?
Ja, ich habe es voll übernommen.
Ich bin auch ab und zu mal drin. Ich habe dich mal gesehen, als du reinkam, da hast du einen Stop-Motion-Film mit einer Künstlerin gemacht, ne? Was war das?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das sage. Ja,
oh, egal. Ach so, ist das
doch,
noch?
Doch, ich glaube, ich kann das sagen. Ja, mit Perrin, wir machen einen Stop-Motion. Es heißt The Clitoris Chroniken. Ja, es ist sehr spannend und ich lerne auch was dazu.
Cool. Ne, auch so. Hat mich total überrascht, weil ne, man guckt ja auch viel YouTube und ich ne, mache selber gern Radio und habe ab und zu schon gedacht, ne, wie ist das mit auch mal zu Hause, auch mal was mit Video machen und du hast deinen Hintergrund. Es war für mich toll zu sehen, wie du, also ich habe schon gemerkt, dass du natürlich viele Ressourcen, Kompetenzen schon angesammelt hast über die Jahre, aber gleichzeitig hast du das Studio sozusagen relativ schlicht eingerichtet, auch mit Lämpchen hier und das war einfach super schön, so ein bisschen die Kraft des Einfachen irgendwie so. Es war, ja.
Ich bin ein großer Fan von Tun und danach denken. Ja. Und nee, aber einfach, ich glaube, mein Erfolg mit Straßenkunst kam von einfach, ja, ich probiere mal und schauen, was daraus kommt. Mhm. Und ich habe diese Haltung in so diese Filmwelt reingebracht, ja. Und manchmal probiere ich, ich weiß, es ist ein bisschen über meine Kompetenz, aber ich lerne viel dabei und irgendwann wird man kompetent.
Ich habe letztens ganz anderes Thema, Kampfsport-Fan und es gibt einen so einen Guru in der Kampfsportwelt, der heißt John Danaher und während ich so, ne, wenn so aus dem Kletterbereich kennt man es ja auch, wenn so Sportler so ein bisschen so philosophisch daherreden, kann das auch manchmal ein bisschen nerven. Allerdings höre ich auch manchen sehr gerne zu und ihm höre ich sehr gerne zu und er hat letztens gemeint, er ist aufgrund seiner Erfahrung der Meinung, man kann sich in 5 Jahren komplett neu erfinden. Im Sinne von, man kann eine neue eine Fähigkeit in 5 Jahren eigentlich bis zu einem fast eigentlich Profi-Niveau sich aneignen. Und wir hatten schon mal drüber gesprochen, da kommen wir so ein bisschen zu diesem Australien in Deutschland-Ding, dass du ja so grundsätzlich die Einstellung hast, dieses ja, eben, machen bevor denken, mich trauen, mir was vornehmen und vielleicht den Zweifel eher mal noch nicht reinlassen. Erstmal dran denken, dran glauben, hey, ich kann das, ich mache das jetzt. Ja,
ja, ich versuche das Zweifel einfach wegzuschieben. Mhm. Ich meine, es gibt Zweifel, klar, aber es bringt nichts. Mhm. Ich glaube, Zweifel bringt nichts. Ja, und ich bin auch eigentlich, ich habe die gleiche Meinung. Wenn man viel Zeit und Energie investiert in irgendeine Richtung, in 5 Jahren wird man vielleicht Profi oder auf jeden Fall sehr gut in diesem Bereich. Mm. Und ja, ich glaube, ich habe das auch von so Circus-Tricks so gelernt, weil mit Circus-Tricks am Anfang kann man nicht auf ein Rad fahren. Aber wenn man übt und übt und übt, wird man langsam besser und besser und besser. Mm. Und ja, das bringe ich immer mit meinem Leben so mit.
Ja, wie geht's dir als Australier in Deutschland?
Ja, gut. Ich meine, ich bin froh, dass ich in Freiburg wohne. Ich weiß nicht, ob ich überall in Deutschland wohnen werde. Aber ich finde, Freiburg ist eine richtig tolle Stadt. Und ich habe so viele verschiedene, offene, freundliche Menschen hier kennengelernt. Und die haben mich akzeptiert, meistens, glaube ich. Und ja, es ist ich bin täglich konfrontiert mit so kulturellen Unterschieden und alles ist, zum Beispiel diese Interview wäre für mich viel leichter auf Englisch, aber klar, ich mag das auf Deutsch und ich bin jeden Tag, habe ich das, aber ich glaube, das macht mich fast stärker.
Absolut.
Oder auf jeden Fall bleibe ich wach.
Ja. Ist auch das Interessante, oder?
Dabei. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich kriege auch ich komme von einem anderen Blickwinkel. Ja, zum Beispiel mit dieser Filmgeschichte, ich denke anders wie ihr Deutschen. Ja, und ich kann dann meine Ideen umsetzen und die werden dann meistens gut angenommen. Und ja, ich benutze mein Australiersein als so eine Stärke.
Ja, was mich auch noch, du hast vorhin erwähnt, ne, das Publikum ansprechen, hat mich total erinnert an das in Deutschland, ich kenne es in Deutschland, auch Europa, gibt es ja das Kabarett, ne? Und dann gibt es sozusagen die Entertainer. Und das, genau, dieser Unterschied wird total wahrgenommen und auch bei jetzt Freunden von mir zum Beispiel, ich bin ein Riesenfan zum Beispiel von Teddy Teklebran. der ja schon manchmal sowas, jetzt nicht die, ich glaube, Dadaismus ist der falsche Begriff, aber er hat so eine körperlichen Humor und hat seine Figuren und ich finde ihn absolut begnadet. Ich liege am Boden. Und zum Beispiel ein Familienmitglied von mir, der findet den total unlustig, ne? Und eben da so, der Teil meiner Familie ist dann eher so Kabarett-orientiert, ne? Und dann schon ist manchmal so ein Hauch von Herabblicken auf so die Comedy.
Auf jeden Fall. Ich erinnere mich an eine interessante Geschichte. In meiner Ernest the Magnifico Show, ich habe mein ferngesteuertes Auto und ich stelle einen 5-Euro-Schein hinten auf dem Auto. Mhm. Und ich hole ein Kind aus dem Publikum und das Kind muss nach dem 5-Euro-Schein rennen. Und es ist ein sehr lustiger Moment in meiner Show. Und ich habe mal, ein Deutscher hat mir gefragt, ja, ich fand es sehr lustig, sehr unterhaltsam, aber dieser Moment mit dem Kind und dem 5-Euro-Schein, was bedeutet das? Ich war so, keine Ahnung, es bedeutet Spaß. Ja.
Ja.
Es kann einfach unterhaltsam sein.
Ja. Meiner Meinung nach hat auch diese einfache Komödiantik total Bedeutung. Das ist doch total wichtig, eben über sich selbst lachen, humoristische Momente zu erzeugen. Meiner Meinung nach haben die auch Bedeutung an sich und deswegen, das ist es ja, ich meine auch in solchen einfach nur witzigen Sachen, auch da gibt es einen großen Unterschied. Das kann man schon spüren, ob jemand sozusagen ja so ein bisschen so ein weites Herz hat und über sich und vor allem über sich lacht so und über die eigenen Schwächen oder so oder ob da irgendwie jetzt irgendwelche anderen Leute irgendwie so über andere lachen und ich würde mal sagen, eine reine Comedy wäre das jetzt für mich. Also es gibt auch deutsche Comedy-Leute, wo ich wieder, die finde ich auch nicht witzig, weil ich finde, das ist einfach dann, die machen sich dann über Stereotypen lustig. Und eine andere wäre zum Beispiel Caroline Kebekus, ja auch ein Megastar und ich finde, die macht es auch mal super. Und verbindet das irgendwie. Und ich weiß eben auch, bin ja auch ganz großer Fan von der Daily Show aus den USA, dass eben generell, genau, beziehungsweise inzwischen ja, ist ja die Trevor Noah macht ja inzwischen die Daily Show, ich bin noch damals Jon Stewart, du wahrscheinlich auch.
Ich auch.
Genau, also Jon Stewart ist ja auch eins meiner absoluten Idole, einfach ein großartiger Mensch und der hat es ja eben verbunden, das war im Prinzip auch Kabarett, Infofernsehen, aber auch halt lustig. Und das gab es eben hier nicht. Und dann eben, irgendwann kam dann die Heute-Show, die übrigens faszinierenderweise ein richtiger Abklatsch ist von der Daily-Show. Also bis zu, wie der Typ den Stift hält. Weil das ist richtig krass. Und auch diese Charaktere, dieser Rumschreier, den gibt es auch in der US-Version. Mhm. Also unglaublich, ja. Deswegen konnte ich tatsächlich die Heute-Show nie anschauen in Deutschland, weil für mich war es einfach ein Abklatsch. Ging nicht. Tut mir leid, ja, war nicht drin. Und jetzt bin ich eben ganz natürlich, wie du wahrscheinlich auch, ein Fan von Last Week Tonight mit John Oliver. Der hat's ja wirklich der macht ja wirklich nur noch Infofernsehen, ne?
Ja, ja. Obwohl in der letzten Zeit, ich finde es fast traurig geworden, weil es ist richtig ernst.
Total.
Ich meine, die Themen sind so ernst.
Absolut.
Es gibt weniger und weniger Lache und
ist echt krass, hat sich total gewandelt.
Ja. Aber ich finde, was Leute wie Jon Stewart machen super, ist, die verbinden diese intellektuell mit dem Bauch. Und Lachen kommt vom Bauch.
Das ist es.
Ja.
Das ist es.
Und Denken ist im Kern.
Und
wenn man das verbindet, ist super. Ich meine, unterhaltsame intellektuelle Comedy, super.
Absolut, das ist es. Das ist ein super Schlusswort. Bin ich voll mit dir. Ich freue mich riesig, dass du heute da warst.
War ein ganz tolles
Gespräch. Vielleicht gibt es irgendwann eine Fortsetzung. Schauen wir mal.
Ja, ja.
Generell muss ich sagen, über Comedy, über Humor unterhalte ich mich super gerne. Und da bist du echt ein super Gesprächspartner.
Danke, Fabi.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war ein Gespräch mit Julian Bell, seines Zeichens Street Artist, jetzt Videobearbeiter und Mensch mit einfach ganz großem Potenzial, der sich auch immer wieder neu erfinden kann, sage ich mal. Und danke, dass du da warst. Wir würden schließen mit noch einem Song von dir. Riding for the Feeling, Bill Callahan. Was steckt da dahinter?
Ride for the Feeling.
Oh yeah, man.